Hallo und herzlich willkommen zu Schöpferswerk und Anwaltsbeitrag, dem Podcast zu geistigem Eigentum, Fragen des Wirtschaftsrechts und anderen spannenden juristischen Themen. Mein Name ist Dr. Johannes Ziller, ich bin selbstständiger Rechtsanwalt in Innsbruck. Wir befassen uns heute mit dem Thema des richtigen Impressums für Ihre Website oder für einen Online-Shop. Wir werden uns genau ansehen, welche Informationen Sie in das Impressum schon von Gesetzes wegen aufnehmen müssen. Sehen Sie die Erstellung Ihres Impressums aber bitte nicht nur als Erfüllung einer gesetzlichen Verpflichtung an. Das Impressum ist gleichzeitig auch eine Visitenkarte für Ihr Unternehmen. Wenn ich zum Beispiel auf einen neuen Online-Shop stoße und mir überlege, ob ich dort etwas bestellen kann, werfe ich immer auch gleich einen Blick ins Impressum. Das verschafft einen sehr guten Einblick, ob es sich um einen seriösen Geschäftspartner handelt oder nicht. Wenn Sie im Impressum des Online-Shops beispielsweise nur lesen, und ich erfinde jetzt ganz bewusst was, megastore.at Shop und vielleicht noch eine E-Mail-Adresse, dann habe ich überhaupt keine Ahnung, mit welchem Rechtsträger ich es da zu tun habe. Das wirkt dann auch nicht besonders vertrauenswürdig und ich würde dann nie was bestellen. Ein richtiges Impressum dient also nicht nur dazu, allfälligen Verwaltungsstrafen zu entgehen, sondern weist sie auch als seriösen Unternehmer aus. In der Praxis zeigt sich aber auch, dass Unternehmer kleinere und größere Fehler bei den Impressumsangaben machen, die eigentlich recht leicht zu vermeiden sind. Grund genug, sich näher mit den gesetzlichen Vorgaben zum Impressum zu beschäftigen. Was ist denn jetzt ein Impressum eigentlich genau? Wenn wir es mal etwas salopp formulieren, ist das Impressum nichts anderes, als dass ich auf meiner Website meinen Kunden mitteile. Erstens, wer bin ich eigentlich genau? Und zweitens, wie kannst du mich erreichen? Viel mehr steckt eigentlich gar nicht dahinter. Bei diesen zwei Teilfragen sieht der Gesetzgeber nur vor, dass das ganz bestimmte Informationen inkludieren muss. Dabei gibt es übrigens keine einheitliche gesetzliche Regelung zum Impressum, sondern man findet die Informationspflichten in unterschiedlichen Teilgesetzen. So findet man Informationspflichten insbesondere im E-Commerce-Gesetz, im Unternehmensgesetzbuch, in der Gewerbeordnung und auch im Mediengesetz. In all diesen Rechtsquellen werden jetzt unterschiedliche Informationspflichten determiniert und man muss zunächst einmal bestimmen, welche dieser Rechtsquellen auf das eigene Unternehmen überhaupt Anwendung finden. Das kann eine oder auch mehrere sein und dann hat man quasi seinen Korb an Informationspflichten, die man erfüllen muss. Das klingt jetzt beim erstmaligen Anhören aber wahrscheinlich viel komplexer, als es tatsächlich ist. Wir beginnen jetzt einfach mal mit der wichtigsten Rechtsquelle in diesem Zusammenhang und das ist das E-Commerce-Gesetz. Das E-Commerce-Gesetz gibt einen rechtlichen Rahmen für bestimmte Aspekte des elektronischen Geschäftsverkehrs vor. Es gilt also insbesondere für Online-Shops, für Unternehmenswebsites, aber auch für elektronische Newsletter oder elektronische Werbemails. In all diesen Medien haben Sie Ihren Nutzern jetzt ganz bestimmte Informationen zur Verfügung zu stellen, die wir jetzt durchgehen. Erstens, Ihren Namen oder Ihre Firma. Klingt super trivial. Sie würden sich aber wundern, wie oft schon in diesem Punkt Fehler gemacht werden. Ich gebe Ihnen dazu ein Beispiel, das wieder frei erfunden ist. Wenn Sie sich dazu entscheiden, Ihre Gesellschaft als Ziller Holding und Beteiligungsgesellschaft MBH ins Firmenbuch einzutragen, dann lautet Ihre Firma auch genau so und nicht beispielsweise Ziller Holding. Das wäre in dieser Form unvollständig und lässt nicht mal die Rechtsform erkennen. Bitte da also ganz genau sein und allenfalls einen Firmenbuchauszug einholen. Bei manchen Unternehmen hat sich es nämlich tatsächlich über die Jahre eingeschlichen, dass eine kürzere Firmenbezeichnung einfach leichter über die Zunge geht. Das ist aber kein Kriterium beim Impressum. Zweitens die geografische Anschrift, unter der Sie niedergelassen sind. Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort. Drittens Angaben, aufgrund derer die Nutzer Ihres Mediums rasch und unmittelbar mit Ihnen in Verbindung treten können, einschließlich der elektronischen Postadresse. Aus der Bestimmung kann man rauslesen, dass die E-Mail-Adresse allein nicht genügt. Sie bräuchten also zusätzlich klassischerweise eine Telefonnummer, ein Telefax oder ein Kontaktformular auf Ihrer Website. Viertens, sofern vorhanden, die Firmenbuchnummer und das zuständige Firmenbuchgericht. Falls Sie die Firmenbuchnummer verlegt haben sollten, finden Sie die natürlich in jedem Firmenbuchauszug und sonst an manchen Portalen, wenn man seine eigene Firmenbezeichnung googelt. Die Angabe lautet dann FN für Firmenbuchnummer, dann die sechsstellige Ziffer und den Prüfbuchstaben. zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6, klein x und das zuständige Firmenbuchgericht, zum Beispiel Landesgericht Innsbruck. Wenn Sie nicht im Firmenbuch eingetragen sind, wie zum Beispiel ich als selbstständiger Rechtsanwalt, dann können Sie diese Angabe einfach auslassen. So, bis zu diesem Punkt funktioniert es eigentlich immer recht gut mit den Angaben im Impressum. Jetzt kommen zwei Punkte, die recht gern im Impressum ausgelassen werden, weil sie vielleicht auch nicht ganz so verständlich sind. Fünftens, soweit die Tätigkeit einer behördlichen Aufsicht unterliegt, die zuständige Aufsichtsbehörde. Da wissen jetzt einige nicht, was sie da konkret angeben sollen. Wenn sie, wie die breite Mehrheit der Unternehmer, der Gewerbeordnung unterliegen, also eine Gewerbeberechtigung brauchen für ihre Tätigkeit, dann geben sie hier die zuständige Gewerbebehörde an. Das kann also insbesondere eine Bezirkshauptmannschaft sein oder ein Magistrat. Manche Tätigkeiten unterliegen aber nicht der Gewerbeordnung, insbesondere die freien Berufe. Da kann es dann sein, dass es eine zuständige Fachaufsichtsbehörde gibt. Machen wir wieder Beispiele. Für die Rechtsanwälte gibt es die Rechtsanwaltskammer, für die Notare die Notariatskammer, für die Apotheker die Apothekerkammer. Dann muss man diese als Aufsichtsbehörde angeben. Und es gibt aber auch Tätigkeiten, die eine solche Fachaufsichtsbehörde nicht haben. Wenn man zum Beispiel literarische oder künstlerische Tätigkeiten ausübt. In einem solchen Fall können Sie diese Angabe einfach weglassen. Sechstens, wenn Sie einer gewerbe- oder berufsrechtlichen Vorschrift unterliegen, die Kammer, den Berufsverband oder eine ähnliche Einrichtung, der Sie angehören, die Berufsbezeichnung und den Mitgliedstaat, in dem diese verliehen worden ist, sowie einen Hinweis auf die anwendbaren gewerbe- oder berufsrechtlichen Vorschriften und den Zugang zu diesen. Was gehört da jetzt alles rein? Wenn Sie zum Beispiel Mitglied der Wirtschaftskammer sind, dann müssen Sie das hier anführen. Es kann aber auch sein, dass Sie einer anderen Kammer oder einer anderen Berufsvereinigung zugehören. Ich gehöre beispielsweise der Tiroler Rechtsanwaltskammer an. Berufsbezeichnung und Verleihungsstaat sollten Ihnen soweit klar sein. Darüber hinaus muss ich jetzt eben auch noch berufsrechtliche Vorschriften nennen. Das könnten, wenn Sie wiederum der Gewerbeordnung unterliegen, die auf Sie zutreffenden Bestimmungen der Gewerbeordnung umfassen, zum Beispiel die Paragraphen 111 fortfolgende für das Gastgewerbe. Bei einem Architekten wäre es hingegen das Ziviltechnikergesetz und die Standesregeln der Architekten und einen Link, wo man diese gesetzlichen Bestimmungen einsehen kann. Für gesetzliche Bestimmungen können Sie dafür einen Link zum RIS, zum Rechtsinformationssystem des Bundes, anhängen. Für bestimmte Standesregeln, die man nicht im RIS findet, dann zum Beispiel einen Link zur zuständigen Kammer, wo man diese Standesregeln abrufen kann. Zum krönenden Abschluss müssen Sie dann unter dem Punkt 7, sofern vorhanden, noch Ihre Umsatzsteuer-Identifikationsnummer angeben. Alle die angeführten Informationen müssen Sie Ihren Nutzern jetzt leicht und unmittelbar zugänglich in Ihrem Medium zur Verfügung stellen. Bei einem Newsletter oder bei einem Werbe-E-Mail direkt dort. Bei einem Online-Shop oder einer Website kann diese Information direkt auf der Homepage zu finden sein oder Sie wollen eine eigene Unterseite dafür einrichten, die man leicht finden kann. Dabei empfiehlt sich's, dass man von jeder Unterseite Ihrer Website auch direkt zum Impressum springen kann. Ganz interessant dabei ist aber, dass Sie das Impressum gar nicht zwingend Impressum nennen müssen. Sie könnten das Impressum genauso als Information, wir über uns, Kontaktdaten oder Offenlegung nach dem ECG bezeichnen. Wichtig ist nur, dass die Nutzer dazu leicht Zugang haben. Wenn Sie diese Informationspflicht nach dem ECG erfüllt haben, haben Sie damit im Regelfall auch die Informationspflichten nach den anderen Rechtsquellen erfüllt. Der guten Ordnung halber gehen wir aber auch noch auf diese anderen Rechtsquellen ein. Das Unternehmensgesetzbuch UGB regelt Informationspflichten für alle im Firmenbuch eingetragenen Unternehmer. Diese Informationspflichten gelten dann sowohl für klassische Geschäftsbriefe als auch für die Website der Firma. Dort muss ich insbesondere folgende Informationen aufnehmen: die Firma, die Rechtsform, den Sitz und die Firmenbuchnummer des Unternehmens, gegebenenfalls den Hinweis, dass sich der Unternehmer in Liquidation befindet, sowie das Firmenbuchgericht. Bis auf den Hinweis auf die Liquidation hatten wir das alles schon im ECG abgedeckt. Bei Personengesellschaften, bei denen der unbeschränkt haftende Gesellschafter keine natürliche Person ist, muss ich über diesen unbeschränkt haftenden Gesellschafter genau nochmal dieselben Informationen, die angeführt wurden, abgeben. Wenn ich Einzelunternehmer bin und sich meine Firma von meinem Namen unterscheidet, muss ich auch noch meinen vollen Namen angeben. Wenn ich ein Gewerbetreibender bin, der nicht im Firmenbuch eingetragen ist, dann gilt für mich § 63 der Gewerbeordnung. Diese Gewerbetreibenden müssen für die äußere Bezeichnung einer Betriebsstätte ihren Namen angeben und auf Geschäftsbriefen und auf ihrer Website ebenfalls ihren Namen und den Standort der Gewerbeberechtigung angeben. Eigentlich nur in Ausnahmefällen könnte als zusätzliche Rechtsquelle noch das Mediengesetz hinzutreten. Die Impressumsvorschriften des Mediengesetzes sind aber immer dann nicht anzuwenden, wenn Sie nur die Tätigkeiten und Angebote Ihres Unternehmens damit bewerben. Die Bestimmungen kommen also nur zur Anwendung, wenn Sie wirklich selbstständige publizistische Zwecke mit dem Medium verfolgen, das also insbesondere zur öffentlichen Meinungsbildung beitragen kann. Das wären also redaktionelle Beiträge, wie Sie sie aus Zeitungen kennen oder von Fernsehstationen. Bei solchen Medien werden dann noch zusätzliche Informationen zu den Eigentumsverhältnissen und zur Blattlinie gefordert. Das würde jetzt aber zu weit führen, um das genau darzulegen. Jetzt wissen Sie also, welche Informationen Sie im Rahmen Ihres Impressums offenlegen müssen. Das sind aber bisher nur die zwingenden Bestandteile. Es spricht nichts dagegen, da vielleicht auch noch etwas mehr Informationen an seine Nutzer weiterzugeben. Ich bin zum Beispiel ein Fan davon, dass man bei einer GmbH auch angibt, wer der aktuelle Geschäftsführer ist. Sollte man das für sinnvoll erachten, kann man beispielsweise auch seine Kontodaten mit ins Impressum aufnehmen. Was sonst ganz gerne noch gemacht wird, sind Copyright-Hinweise, also der Hinweis, dass die Inhalte der Website urheberrechtlich geschützt sind und nicht einfach kopiert werden dürfen, Urhebernennungen von Lichtbildern, die auf der Website abgebildet werden, Haftungsausschlüsse für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen sowie für die Inhalte externer Links, auf die man keinen Einfluss hat. Sie können auch noch darauf hinweisen, wer die Website designt und programmiert hat. Das alles sind aber keine zwingenden Angaben im Impressum, es hat sich nur eingebürgert, dass man es an dieser Stelle gern mit aufnimmt. Zu guter Letzt müssen wir vielleicht noch kurz klären, was mir denn passieren kann, wenn ich mein Impressum nicht ordentlich erstelle. Einerseits ist es möglich, dass ich eine Verwaltungsstrafe erhalte. So sieht das ECG beispielsweise eine Geldstrafe bis zu 3000 Euro vor, wenn man das Impressum nicht richtig erstellt. Außerdem ist es in bestimmten Konstellationen durchaus denkbar, dass man von Konkurrenten wegen Wettbewerbsverstößen in Anspruch genommen wird. Das wäre insbesondere dann der Fall, wenn ich meine Firma und meine Firmenbuchnummer nicht ordnungsgemäß angebe und mir durch diesen Rechtsbruch einen Vorteil gegenüber meinen rechtstreuen Konkurrenten verschaffe. Das würde auch gelten, wenn man beispielsweise die zuständige Aufsichtsbehörde oder Kammer nicht angibt. Ein Konkurrent könnte in einem solchen Fall auf Unterlassung klagen, nämlich auf Unterlassung, seinen Kunden die notwendigen Informationen gemäß ECG nicht zu erteilen. So, das waren jetzt die wesentlichen Informationen zum Impressum. Ich hoffe, Sie sind jetzt in der Lage, ein ordentliches Impressum für Ihr Unternehmen zu erstellen. Wenn Sie dabei doch noch anwaltliche Unterstützung brauchen, stehe ich Ihnen gern mit einem kostengünstigen Angebot für die Prüfung des Impressums zur Verfügung. Falls Sie noch Feedback, Fragen oder Anregungen zum Podcast haben sollten, freue ich mich immer über ein E-Mail an podcast@warbeck.at. Andere spannende Podcasts zu Unternehmensthemen finden Sie außerdem auf diebusinesslounge.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.